Hallo und herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und ich freue mich, nach unserem Gespräch im Januar hier wieder die Leonore begrüßen zu dürfen. Hallo, liebe Leo.
Hallo, lieber Basti. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich auf unser Thema.
Auf jeden Fall. Du bist maßgeblich heute dafür verantwortlich, dass wir uns heute über einen neuseeländischen Film unterhalten. Bevor wir da ganz tief abtauchen, hast du eigentlich Berührungspunkte mit neuseeländischen Filmen außer Lord of the Rings?
Da erwischst du mich jetzt eiskalt. Ich würde jetzt noch sagen, die Serie das wurde in Toronto gedreht. Aber Flag Means Death, würde ich noch sagen, auch produziert von Taika Waititi. Ansonsten nein. Nee, tatsächlich nicht.
Ja, das ist nämlich auch so immer so ein Ding, wenn man sich einfach mal so anschaut, was gibt's denn da eigentlich so aus Neuseeland alles Tolles, Schönes? Da wird's relativ schnell dünn, wenn man Peter Jackson ausklammert. Hier im Podcast, die aufmerksamen Zuhörerinnen werden es bestimmt ja schon gesehen haben, wir haben irgendwann mal über die Edge im Deutsch auf Messers Schneider gesprochen. Das ist zwar eine amerikanische Produktion, aber Regie führte Lita Mahori, also ein neuseeländischer Regisseur. Und dann haben wir hier ja auch schon über The Quiet Earth gesprochen. Das ist ein neuseeländischer Film und fantastischer noch dazu. Also an der Stelle nochmal Folge reinhören oder Film unbedingt anschauen. Ja, aber ansonsten, der neuseeländische Film ist ja vor allen Dingen gerade mit dem heutigen Film, den wir besprechen wollen, nochmal so ins Trenden geraten, aus einer ganz anderen Ecke. Leo, was hast du uns denn heute für einen Film mitgebracht?
Ja, und zwar diesen ganz wundervollen, humorvollen Film, auch eine Mockumentary, What We Do in the Shadows, zu Deutsch Fünf Zimmer, Küche, Sarg, ist der hier mit dem Titel erschienen und ist ein ganz, ganz wundervoller, komödiantischer Film über Vampire und ihren Alltag in einer WG.
Ich habe gleich mal eine Frage zu dem Titel. Wie findest du denn eigentlich die deutsche Übersetzung mit Fünf Zimmer, Küche, Sarg?
Finde ich hervorragend. Finde ich tatsächlich ein richtig guter Titel, weil ich, mir ist das auf dem Streamingdienst, ist mir das in die Startseite gespült worden und das Titelbild in Kombination mit dem Titel Fünf Zimmer, Küche, Sarg fand ich unglaublich sympathisch und war neugierig und dachte mir, scheint eine kleinere Produktion zu sein. Und dann, habe ich schon drauf geklickt, weil ich einfach durch den Titel alleine schon neugierig gewesen bin.
Ich fand ja tatsächlich wirklich so diesen Wohnungsmarkt-Anzeigen-Stil, den fand ich ja eigentlich schon ganz cool. ich dachte so, das ist ungewohnt für eine deutsche Übersetzung, dass man da sowas Kreatives, Eigenes und trotzdem mit Bezug zum Film dann halt gewählt hat. Finde ich ganz cool.
Absolut,
Was wir auf jeden Fall unbedingt erwähnen sollten, ist, dass dieses What We Do in the Shadows auf einem Kurzfilm beruht, den der gute Taika Waititi zusammen mit seinem Kollegen Jermaine Clement, ich hoffe, ich habe das richtig gebutschert, schon gedreht haben. Der ging 28 Minuten, dieser Kurzfilm.
Ja.
Und ja, wie gesagt, schon 2005 gedreht. Und da haben die vor allen Dingen so ihre WG-Zeit verarbeitet, als sie selber sozusagen in dunklen Zimmern gewohnt haben. Und keiner hat halt das Geschirr abgewaschen. Und da kam das her.
Ah, sehr schön. Also das war mir tatsächlich nicht klar. Ich weiß nur, dass der Stuart Rutherford, der da auch den Stu spielt, auch in der WG gewohnt hat mit dem Jermaine Clement. Aber das würde ja noch besser passen, ja. Aber dazu später mehr.
Genau, der Film, der ist jetzt 2014 prämiert, also der hatte seine Premiere 2014. Die Dreharbeiten fingen aber schon 2012 in Wellington, fingen die ja schon statt. Die hatten tatsächlich auch ein recht gutes Budget für so eine kleine Indie-Produktion mit 1,6 Millionen US-Dollar. Das ist schon spannend, aber wenn man jetzt mal sieht, dass die insgesamt 125 Stunden Material gefüllt haben, dann erklärt sich natürlich halt auch dieser riesengroße Abstand von 2012 zu einer Premiere 2014, denn die haben ein Jahr lang in der Post gesessen und versucht sozusagen diesen Schnitt zu finden, denn viele, wenn nicht sogar die meisten Szenen, sind halt einfach improvisiert.
Ja, beachtliche Leistung.
Genau. Ja, also von daher bin ich auch, finde ich das auch sehr witzig, gerade wenn man sagt, Drehbuch, natürlich war die Outlines schon geschrieben, aber was dann in den eigentlichen Szenen dann wirklich so passiert, das war dann wirklich, ja, haben sie sich aus den Fingern gezogen. Was ich wiederum sehr spannend finde, wäre ich nämlich nicht drauf gekommen, als ich jetzt gesehen habe.
Ja. Also ich kann den Fakt gar nicht genügend betonen, wie absolut großartig ich das finde, weil es verlangt ja von den Schauspielern ein großes komödiantisches Talent, viel Talent für Improv. Und der Film ist so stimmig und die Charaktere sind auch so stimmig. Deswegen, schaut es euch bitte an, es ist wirklich beeindruckend. Und ich finde, es macht erst recht noch mehr Spaß beim Gucken, wenn man das so im Hinterkopf behält. Mhm.
Ja, es gibt ja bei vielen Schauspielern unterschiedliche Ansätze. Ich hatte letztens erst ein Interview gesehen von Christoph Waltz, der zum Beispiel selber von sich sagt, also Improvisation ist das Schlimmste, was ihm passieren kann. Er bereitet sich halt ganz knallhart auf die Rolle vor und deswegen kann er es auch gut spielen. Aber improvisieren, das ist halt ein ganz anderes Ding. Und das verstehe ich halt auch. Ich finde, da machen sie auch echt eine coole Arbeit. Können wir aber im Detail noch drauf eingehen. Was ich dich fragen wollte ist, was ist denn so deine Historie mit dem Film? Wie bist du auf den Film so aufmerksam geworden? Was war so deine erste Begegnung
mit What We Do in the Shadows? Tatsächlich, ja, also tatsächlich Streamingdienst aufgemacht und das wurde so im unteren Bereich angezeigt. Ich schaue ja gerne mal nach Filmen, die gute Bewertungen haben, aber die ansonsten auf der Startseite jetzt nicht so wirklich ganz oben vorgeschlagen werden, sondern ich schaue mal gerne so im unteren Bereich. Und da wurde der angezeigt und mich hat das Titelbild neugierig gemacht und auch der Titel selbst von dem Film. Das war tatsächlich der Auslöser gewesen, ja. Und dann habe ich den Film gesehen, habe ihn nochmal gesehen und war einfach begeistert.
Ja, interessant ist, meine Vorerfahrung mit dem Film ist dahingehend, dass du mich gefühlt jedes Jahr einmal fragst, ob ich denn endlich diesen Film gesehen habe und ich dir seit 2016 sage, ja, habe ich gesehen. Und als wir jetzt darüber gesprochen haben, welchen Film wir besprechen wollen, fiel mir genau die Geschichte wieder ein, dachte mir, Mensch, wir hatten schon lange keinen neuseeländischen Film, wir hatten schon lange keine solche Komödie mehr und warum eigentlich nicht?
Ja.
Dieses Format ist natürlich wahnsinnig erfolgreich gewesen, weswegen dann noch eine Serie noch mit heraus hervorgegangen ist. Du hast mir schon gesagt, du hast die Serie gesehen.
Ja.
Was erwartet uns da in der Serie?
In der Serie bewegen wir uns im gleichen Universum wie in Wellington. Einige der Hauptdarsteller aus dem Film tauchen auch in der Serie immer wieder auf. Und ich dachte, die ersten Folgen hat auch Taika Waititi wieder mit produziert und taucht auch selber mit auf in kleinen Gastauftritten. Schwer zu sagen. Das ist auch wieder eine Vampir-WG. Das ist einmal Nandor, Laszlo, Nadia, Guillermo und der Energievampir, wo ich den Namen immer vergesse. Das ist so schwierig. Also wir haben da quasi drei Vampire, die zusammenleben, zusammen mit dem Vertrauten, also Guillermo, und ein Energievampir. Und ich fand die Idee großartig, einen Energievampir mit reinzunehmen als Konzept. Da sind auf jeden Fall aufwendigere CGI-Effekte in der Serie. Also insgesamt ist es aufwendiger produziert, definitiv. Also auch schon, wie das Haus aufgebaut ist und die Kostüme. Mit sehr viel Liebe zum Detail. Schon wie in dem Film. Es ist unglaublich witzig. Es ist sehr drüber. Also man muss damit rechnen, dass viele viele Dialoge mit vielen Schimpfwörtern kombiniert sind. Aber es ist sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall sehr kurzweilig und macht Spaß zu schauen. Definitiv. Also der Erfolg der Serie ist absolut verdient. Und ein hervorragender Ableger zum Film. Sollte man sich anschauen.
Ich wollte gerade sagen, also kannst du es empfehlen. Cool.
Auf jeden Fall.
Ich habe jetzt tatsächlich auch nach dem Film echt so ein bisschen Bock bekommen, da mal reinzuschauen. Ich wirklich ein kleines bisschen schon reingelesen, gerade wegen, du sagtest schon, die eine Figur, Guillermo, ist ja tatsächlich an Guillermo del Toro angelehnt sogar, was ich sehr witzig finde.
Das wusste ich nicht.
Ist so ein kleiner Seitenhieb. Aber das kann ich dann bestimmt irgendwann später berichten, wenn ich in die Serie dann mal gesehen habe.
Ja.
Vielleicht reicht das erstmal so für einen Anfang, um reinzukommen. Ich würde mal ganz kurz zusammenfassen, damit wir alle wissen, um was es denn eigentlich geht, und dann ab ins Gespräch. In Fünf-Zimmer-Küche sagt, also What We Do in the Shadows, geht es um eine Wohngemeinschaft, die aus fünf Vampiren besteht, die versucht, mit, naja, unserer Komplexität des modernen Lebens so richtig fertig zu werden, und zeigt uns mit Hilfe eines Filmteams die Einblicke, so immer so ausschnittweise. Dieses Filmteam begleitet sie und ja, vor allem ihre Ausflüge in die Clubs in, ja, in Wellington, also in Neuseeland. Und ja, da gibt es natürlich auch viele Probleme. Es gibt einen WG-Neuling, den Nick, der zum Vampir gemacht wird. Der bringt viele Probleme mit. Ex-Freundinnen und sogar Werwölfe bringen auch noch Probleme mit. Und dann kommt dann auch noch ein, du hast schon gesagt, so ein IT-Nerd kommt noch mit dazu. Und
Ja.
ja, das Ganze gipfelt in einer wirklich sehr turbulenten Mockumentary.
Ja.
Genau,
Ja.
das vielleicht so als Zusammenfassung. So einen richtig krassen roten Faden gibt es nicht, außer dass der Film von Anfang an sagt, das läuft alles auf so eine Party hinzu.
Ja.
Auf so eine Party, wo Werwölfe, Dämonen, Hexen, Zombies und eben halt auch Vampire eben halt sind, wie so eine Art Ball. Aber die ganzen Details, wie es dann dazu hinkommt, wie die WG aufgebaut sind, hat eigentlich wenig mit der Party zu tun, sondern tatsächlich eher, wie sieht denn so ein trister Alltag von so fünf Vampiren in einer WG aus?
Ja. Ja.
Und genau. Da sind wir tatsächlich auch gleich, wie ich finde, bei unserem ersten großen Gesprächspunkt. Hat mir das, wir sind jetzt im Vorgespräch durchgegangen. Ich glaube, es ist schwer jetzt zu sagen, das anhand der Geschichte vielleicht nachzustricken. Eben halt, weil es so in diesem Anfangs, in Anführungszeichen, dokumentarischen Stil ist. Deswegen gesagt haben, los, komm, lass uns mal über die Charaktere sprechen. Als erstes. Du kennst ja die Charaktere ja auch soweit ganz gut. Kannst du uns vielleicht mal die fünf Charaktere vorstellen, um die es da hier geht?
Ja, also ich würde gleich mit Viago anfangen. Viago wird gespielt von Taika Waititi. Waititi? Ich hoffe, ich spreche es richtig aus.
White-White-Titty.
Waititi, Dankeschön. Und Viago hat einen starken wienerischen Akzent. Und ist ein bisschen pedantisch und ist aber so eine frohe Gemut, also frohe Natur, ich glaube, das trifft es eher. Und ist quasi der Erste, der sich so dem Kamerateam vorstellt und das Haus so ein bisschen vorstellt und die anderen Vampire. Und ich mag Viago, es ist so ein kleiner Romantiker. Er spricht doch von einer Frau, in die er verliebt war, und Katrin, der er gefolgt ist nach Neuseeland, aber er wurde zu spät verschifft und sie war dann schon verheiratet. Wegen einem kleinen Malheur am Zoll durch seinen ehemaligen Vertrauten, Philipp. Philipp war es, genau. Können wir später nochmal drauf eingehen. Genau. Viago versucht so ein bisschen die WG-Regeln umzusetzen, so am gemeinsamen Küchentisch. Das fand ich sehr, sehr niedlich aufgebaut. Also es ist eine unglaublich schmutzige Küche. Ein Geschirrbecken voll mit blutigem Geschirr. Und es gibt so ein Papprad, wo die Namen der einzelnen WG-Mitglieder draufstehen. Also Vladislav, Deacon, Viago und Peter. Auf Peter möchte ich auch gleich nochmal eingehen. Und dieses Rad dreht sich und es steht halt seit 5 Jahren auf Verstiegen. Und ja, es entfacht sich eine Diskussion darüber, wo die Kameraleute auch das erste Mal mitkriegen, wie das so bei Vampiren abgeht. Schon der Einstieg, finde ich, ist hervorragend, weil wir haben hier eine Alltagssituation, die wir alle kennen, zumindest alle, die schon mal in einer WG gelebt haben oder Auseinandersetzungen vielleicht in der Büroküche gehabt haben zu bestimmten Grundregeln, an die sich alle halten sollten oder könnten, zum höheren Zwecke der Sauberkeit. Genau. Dann haben wir Wladislaw. Wladislaw ist tatsächlich über 800 Jahre alt und hat so ganz starke äußerliche Züge, ein bisschen wie Dracul der Schlächter oder Dracul der Pfähler. Ist, denke ich, auch daran angelegt von den Ölporträts, die da auch immer mal auftauchen in dem Film. Und hat starke Womanizer-Vibes. Dann kommen wir schon zu Deacon. Deacon ist einer der jüngeren Vampire. Und der ist so ein bisschen der Rebell und so ein ganz wilder Vogel. Oder zumindest halten ihn die anderen dafür. Es ist einfach nur ein ganz normaler Zeitgenosse, der sehr, sehr Kind geblieben ist. Ich glaube, das trifft es ganz gut und sich selbst so für den bösen Buben hält. Der wurde wiederum gebissen von Peter. Und Peter ist 8000 Jahre alt und ist sehr stark an Nosferatu angelehnt von der Optik. Peter lebt im Keller in einem Steinsarg und spricht nicht wirklich. Ist halt einfach so eine sehr alte Erscheinung, die so am Rande mit da ist und das Ganze, ja, dem Ganzen einen etwas größeren Creepy-Faktor gibt. Ja. Genau. Ach so, das sind die Mitglieder in der WG. Dann kommt noch Nick dazu. Nick war ja eigentlich zur Jungfrauenparty geladen, die dann ein bisschen eskaliert ist. Und Nick wird auch von Peter zum Vampir gemacht und kommt dann quasi in diese WG mit dazu, was für Spannungen sorgt.
Genau. Was ich noch spannend finde, ist, dass so jeder Vampir hier so eine Inkarnation von popkulturellen Vampiren ist. Also Peter, du hast schon gesagt, das ist dann der Nosferatu, der Wladislaw ist der Vlad Tepes, ne, der klassische Dracula. Der Deacon zum Beispiel, der ist ja angelehnt, das wird im Film ja auch erwähnt. Da geht es dann eher um die Lost Boys, also die 80er Jahre Vampire da. Und beim Viago, da bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher, ob sich das dann eher wirklich dann auf die literarische Vorlage dann eigentlich bezieht, weil der hat eher was, du sagtest schon, was Romantisches irgendwie, als käme er auch aus der Romantik, irgendwie so Musiker irgendwie, vor allem auch mit dem Dialekt, den kann ich wiederum nicht so ganz zuordnen. Weiß nicht, kannst du dir da so jetzt
Ja,
das
doch.
zusammenreimen, wo der herkommt? Ja.
Also von der Zeit her ist es zwar wahrscheinlich nicht passend, aber erinnert schon an Interview mit einem Vampir von der Kleidung her und
Doch.
na, diese etwas noblere Kleidung und auch so die Dandy-Zeit. Also das ist auch historisch richtig eingeordnet. Das ist auch wieder sowas, was mir gefällt. Dandy ist ja so, ich dachte 18. Jahrhundert, so eine Modeerscheinung gewesen, wo die Männer viel wert, also in höheren Kreisen war Dandy quasi so ein Begriff mit eher viel, viel Wert auf das Äußere legen und sehr schick angezogen, sehr modebewusst angezogen. Und das trifft es eigentlich schon sehr gut und würdig. Ich glaube, da hat sich der Produzent auch so ein bisschen noch einen Spaß erlaubt mit dem wienerischen Akzent, einfach um dann noch ein bisschen was so draufzusetzen und dem Charakter eine stärkere humoristische Note zu geben. Ja,
Auf jeden Fall.
genau. Den Nick würde ich einordnen bei Twilight. Er sagt das, glaube ich,
Genau.
auch im Film: Ich bin
Ja,
Twilight.
mach mal.
Das bin ich. Und ja, aber alle liegen natürlich immer irgendwie ein kleines bisschen daneben. Ich meine, Peter, böser Nosferatu, aber am Ende jeden, den er beißt, macht er dann wieder zum Vampir, weil er wahrscheinlich irgendwie Gesellschaft möchte. Es ist alles ein bisschen verdreht und verzerrt auf jeden Fall. Ja.
Yes. Auf jeden Fall eine sehr, sehr, sehr witzige Truppe, um was ich gerne noch vorher eingehen würde, bevor wir vielleicht auch diesen Humor da mal am besten durchleuchten. Ich finde ja das Format, also sprich die Form, die Darreichungsform, die finde ich ja hier spannend. Denn wir haben es ja hier, du sagst es ist schon bereits, mit einer Mockumentary zu tun. Und vorab gefragt, hast du schon so ein paar Mockumentaries gesehen? Was ist so für dich so Go-to-Mockumentary?
Definitiv The Office. Ich glaube, nee, jetzt spontan fällt mir keine andere ein. The Office ist auf jeden Fall eine. Da machen ja die ersten drei Staffeln auch richtig, richtig Spaß. Fällt dir da gerade noch eine ein?
Also ich hätte jetzt tatsächlich das Pendant, das Deutsche, dann Stromberg natürlich genannt.
Nee, um Gottes. Ja.
Ich habe das eine Zeit lang versucht zu sehen und ich habe wahnsinnige Probleme wirklich mit Fremdscham-Momenten. Also da habe
Ja.
ich echt harte Probleme.
Ja.
Und das ist, es ist sicherlich ganz gut gemacht, aber da komme ich halt ganz schwer mit. Deswegen habe ich das dann irgendwann halt auch geskippt und fand es auch ehrlicherweise auch nicht so witzig. The Office habe ich nicht gesehen. Aber meine Lieblings-Go-To-Mockumentary ist und bleibt wohl auf Platz 1 immer noch This is Spinal Tap. Diese Fake-Dokumentation über diese Metal-Band aus den 80ern von
Ah,
Rob Reiner.
ja.
Die ist ganz fantastisch. Und tatsächlich kurz gefolgt danach schon von What We Do in the Shadows. Als ich das damals gesehen habe, hat mich das komplett abgeholt. Ich finde dieses Konzept toll. Und natürlich hast du mit diesem Pseudo-Fake-Documentary-Style natürlich halt auch einen relativ einfach zu generierenden Look. Also du kannst es halt schnell abrufen. Du musst jetzt hier nicht krass Szenen ausleuchten. Also nicht so krass, wie du es halt für einen klassischen Feature-Film machst. Und ich finde, das hat natürlich auch was. Ja, also ganz insgesamt so, vielleicht für die, die den Film vielleicht nicht gesehen haben, das Ganze imitiert so diesen Handkamera-Look. Ich finde aber schon, dass man sieht, dass hier mit hochwertigen Red-Kameras gedreht ist, also mit hochwertigen Kinokameras und einer entsprechenden Optik. Die haben die Szenen schon so ein bisschen grundbeleuchtet, damit man eben halt auch die Details halt sehen kann. Daran merkt man schon, das sieht ein bisschen unterschiedlich aus, als wenn jemand da hier mit einer Handkamera durchgehen würde.
Ja.
Aber die haben diesen Look so ein bisschen gefaked, imitiert. Ich finde, das ist völlig in Ordnung, das ist gut. Es gibt ein paar schöne Nacht- und Außenszenen dann,
Ja.
später dann, bei den
Ja.
Werwölfen, werden wir bestimmt noch kurz drüber sprechen.
Ja.
Da finde ich tatsächlich wirklich schon ganz schön gritty, dark und dirty.
Ja.
Da sieht man auch richtig noch dieses digitale Noise und so. Aber insgesamt, der Look tut viel für den Film und sorgt natürlich auch dafür, dass sie natürlich halt auch die 128 Stunden an Material da wirklich gut zusammenschnipseln konnten, weil du hast viele Jump Cuts drinne. Und ja, also so in Summe muss ich sagen, ich finde Mockumentary-Style für diese Form von Film echt passend.
Ja. Es macht es noch mal authentischer. Und ich glaube, das macht dann auch dadurch noch mehr Spaß, sich das anzugucken. Also gerade bei den Nachtszenen mit den Werwölfen finde ich super ausgewählt. Du siehst ja nur die Silhouette mit ein kleines bisschen Licht. Du hast ganz viel Rauschen drauf. Und das macht es aber so ein bisschen realistischer. Und gerade für Leute, die so Fans sind von zum Beispiel die X-Files oder überhaupt so alte Videoaufnahmen, die alle irgendwie ein bisschen unheimlich anmuten. Ich glaube, die werden da gut abgeholt. Was hat dich abgeholt? Wo musstest du das erste Mal lachen? Wo ist dein erster Gluckser rausgekommen? Das würde mich interessieren.
Wow. Also, Humor. Das Ganze fängt ja schon in dieser Interviewsituation an, wo mir klar wird, okay, wir haben hier eine Doc, ne, über Vampire. Das ist an sich schon, bringt mich schon zum Spunzeln. Da ist
Ja.
meine Erwartungshaltung schon so wie, cool, okay. Finde ich, holt mich schon ab. Also da muss ich innerlich schon schmunzeln. Und dann kommen ja so Kuriositäten. Der führt ja am Anfang uns erstmal so ein bisschen so durch das Haus und stellt uns die ganzen Charaktere ja schon vor, wo die sind. Das an sich ist schon sehr witzig,
Ja.
vor allen Dingen mit seinem Dialekt. Ich habe jetzt immer ein bisschen hin und her geswitcht zwischen Englisch und Deutsch.
Ja.
Und das funktioniert in beiden Versionen
Ja.
wunderbar.
Ja.
Ich bin dann zum Großteil dann zum Schluss dann bei Deutsch geblieben. Aber gerade am Anfang fand ich das schon wirklich echt cool, seine Art. Also die hat mich schon abgeholt. Also mich hat Taika Waititi hat mich schon komplett abgeholt. Also da musste ich schon schmunzeln. Und das ist so kuriose Sachen, so wie er kommt dann irgendwo so bei Peter dann halt runter, hat so einen Sack mit dem Huhn noch mit drinne und da muss dieser schwere Grabstein beiseite geschoben werden und dann stürzt er sich da drüber. Das ist alles schon witzig. Ich habe jetzt nicht gebrüllt vor Lachen da
Ja.
an dem Anfang, aber das war halt ein verdammt cooler Einstieg, um da
Ja.
irgendwie reinzukommen und das Ganze ja, da hat es mich schon gehabt. So richtige Gags kommen dann im Laufe des Films, die mich auch wirklich so kalt erwischt haben, wo ich nicht damit gerechnet habe.
Ja.
Die, die sind teilweise wirklich so Anarcho-Humor, die Fetzen. Wann hast du denn zuerst gelacht im Film? Also richtig so das erste Mal.
Das war auch die Szene, als er runter ist in den Keller zu Peter und wo er gesagt hat, Peter, also der Name und wo dann man den Grabstein, der Grabstein zur Seite geschoben ist und man sieht, da ist so ein Nosferatu-Verschnitt, der wirklich, wirklich gruselig aussieht und auch dieses Starren von Peter. Und er versucht ihm zu erklären, dass es echt total nice von ihm wäre, wenn er jetzt zu dem WG-Treffen in die Küche kommen würde und keine Antwort erhält, sondern nur dieses Starren. Und da habe ich schon das erste Mal heftig gegluckst. Einfach die Kombination aus, das ist jetzt nicht Nosferatu oder Ademus oder irgendein anderer abgefahrener Name, sondern halt einfach ganz trocken Peter. Das hat schon so viel Absurdität mit sich gebracht. Das fand ich intelligent geschrieben und das hat mich sehr zum Lachen gebracht, ja. Dann die WG-Situation am Tisch, wo Deacon so der Rebell ist und während die miteinander diskutieren über den WG-Abwasch, was ein alltägliches Problem ist, aber in dieser Situation einfach vollkommen absurd wirkt, aber auch irgendwie nachvollziehbar ist. Und Deacon strickt da an einem Schal.
Dieser Running Gag mit dem Stricken fand ich
Ja.
auch toll.
Ja. Und er wird auch bis zum Ende des Films wird das durchgezogen, ne? Das hat mich sehr abgeholt. Ja.
Ich finde tatsächlich so einer so der großen Säulen, warum dieser Film so witzig ist, ist natürlich schon erstmal die Charaktere für sich. Also
Ja.
jeder der Schauspieler hat da so für sich so einen Charakter geformt, mit dem er dann performen kann. Das heißt also, dadurch, dass sie eben halt so viel improvisieren, musst du dann schon irgendwie den Charakter gefunden haben. Und ich bin mir da ziemlich sicher, dass sie da ein bisschen dran gefeilt haben,
Ja.
bis die da die Eigenheiten raus hatten und dann haben die das einfach nur noch in diesem Modus dann halt gespielt. Und ich finde, die Charaktere, weil sie so absolut unterschiedlich sind, aber irgendwie authentisch rüberkommen,
Ja,
finde ich,
ja.
funktioniert das ganz besonders gut so als Säule.
Ja, definitiv, definitiv. Also du kaufst ihnen ab, dass sie zusammen in der WG leben. Mit allen Für und Widers, also ne, Auseinandersetzung am Küchentisch wegen dem Abwasch. Und dann aber, hey, wir wollen zusammen abends ausgehen und da wir aber nicht in den Spiegel gucken können, wie wir aussehen, müssen sie sich gegenseitig bei den Outfits helfen, was dann in einer kleinen Modenshow eskaliert. Und die war unglaublich gut. Ich erinnere mich an Deacon mit einem Widderschädel vor das Gemächt gebunden mit Strick auf eine Lederhose. Da musste ich auch kräftig, kräftig loslachen.
Ich habe natürlich versucht, während ich den Film geschaut habe, wirklich versucht, mir vorzustellen, wie könnte denn so ein Alltag von so einem Vampir aussehen, der schon so lange lebt? Was sind denn so alltägliche Probleme, die er hat? Und der Film lässt mich aber nicht wirklich in Ruhe darüber nachdenken, weil er gibt mir keine Luft zum Atmen. Also ich bin wirklich zack, 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 von
Ja.
einer skurrilen Szene zur
Ja.
nächsten wirst du da halt
Ja,
reingeworfen.
ja.
Und das wirkt aber nicht so furchtbar aufgesetzt, sondern das wirkt tatsächlich sehr fluide. Das geht
Ja.
gut ineinander über.
Ja.
Eine Frage, die ich mir aber trotzdem jetzt im Nachhinein gestellt habe, also ein zweiter zweite wichtige Säule, warum der Humor so gut funktioniert ist, die haben ja wirklich einfach mal null Sozialkompetenz, aber
Ja.
sind so wirklich null, null. Und ich stelle mir jetzt einfach die Frage, ich bin 800 Jahre alt. In diesen 800 Jahren kann ich so viele Sachen, also wirklich so viele Sachen machen, Sprachen lernen, reisen, was weiß ich halt, Kunst, Kultur, mit anderen Menschen, mit anderen Vampiren oder wahrscheinlich anderen Dämonen, schieß mich tot, Hexen, ne, Werwölfen interagieren, da müsste ja meine Sozialkompetenz schon ein wenig größer sein.
Ja.
Ganz besonders, wenn ich ja auch Opfer anlocken muss. Die Frage, die ich mir gestellt habe, wieso zum Teufel sind die da so verwahrlost da in dieser WG? Was ist da nur los gewesen? Wie war das für dich? Ist dir das auch aufgekommen, die Frage? Oder wie siehst du das?
Also ja, die Frage ist mir auch aufgekommen, aber die sind halt alle ein kleines bisschen auch stecken geblieben und die führen quasi so ein endloses halbes Partyleben. Also die sind da in dieser Welt stecken geblieben mit sich gegenseitig dann aufhübschen, Opfer suchen und dann geht's auch schon wieder in den Sarg zum Schlafen. Es wird nicht sauber gemacht dabei und am nächsten Tag wacht man auf, ignoriert alles und dann geht der ganze Kram wieder von vorne los, weil am Ende geht es ja immer darum, dass die Menschen Blut brauchen, also auch auf die Jagd gehen müssen. Und es gibt ja Vertraute, die sich um sowas kümmern können. Also werden wichtige Aufgaben halt ausgelagert, weil man da selber keinen Bock drauf hat. Und Kunst und Kultur schon. Also es gibt ja die eine Szene, wo die zusammen Musik machen. Über die Qualität der Musik lässt sich streiten. Aber es gibt ja durchaus ein Sozialleben, was sie miteinander führen. Also wo sie zusammen Musik machen. Der Deacon hat in meinen Augen hervorragend da den Kontrabass gespielt. Und es gibt ja auch die eine Szene, wo Deacon einen erotischen Tanz vorführt und alles schick aufgemacht wurde mit einer hübschen Decke am Boden und Blut aus einer Weinkaraffe getrunken wird. Und wie der Tanz ausgesehen hat und wie die anderen beiden darauf reagiert haben, ist auch noch mal ein anderes Thema, aber sie schauen sich das zusammen an. Und ich finde, die haben das auch gut eingefangen mit den einzelnen Fotos durch die Jahrzehnte, beziehungsweise Malereien. Und dann werden das halt Fotos aus den 70ern, aus den 80ern, aus den 90ern, die 2000er, 2002 Goldbrille zu irgendeiner Silvesterparty. Also die haben das schon gut eingefangen, dass sie halt viel Zeit miteinander verbringen, aber es ist halt hauptsächlich wahrscheinlich, um Opfer ranzubekommen. Und ja, Viago versucht ja, dieses WG-Leben am Laufen zu halten mit diesem handgemalten Pappteller, auf dem draufsteht, wann wer mit welchen Aufgaben dran ist.
Ja, die Vorstellung ist natürlich schon allein witzig und skurril genug, dass die sich da jetzt gegenseitig an so einem Rad da eben halt ausdrehen müssen. Wer ist denn jetzt eigentlich mit Abwaschen dran? Und Haushalt oder kannst du da nicht eine Decke unter dieses Sofa legen und vielleicht ein bisschen Zeit und so hinlegen? Und das Ganze ist aber auch nur eine Rampe, nur damit man dann halt sieht, wie dann bei ihm das natürlich vollkommen daneben geht und das Blut überall hinspritzt.
Viago ist sehr, sehr untalentiert beim Beißen. Er erwischt immer die Hauptschlagader als erstes und dann geht es in alle Richtungen, nur nicht dahin, wohin er möchte. Aber ich finde das tatsächlich auf einer menschlichen Ebene nachvollziehbar, weil wir können uns nicht vorstellen, wie es wäre mit 800 Jahren. Und klar, ich hätte da auch ne, Kultur und Welt sehen. Aber wenn ich so zurückdenke an WG-Zeiten, wo es nicht möglich war, mal eine Woche stringent, dass jeder seine Aufgaben in der WG, in der Küche oder im Badezimmer einhält, denke ich mir so, ah, es ist irgendwie nachvollziehbar.
Aber jetzt in so einer WG, die leben ja nun schon mehrere, teilweise mehrere hundert Jahre zusammen, ist wirklich schon so ein, da kann sich doch schon irgendwie was etablieren, sowas einschleifen. Also zumindest ist mir dieser Gedanke da einfach nur gekommen. Das heißt also, es müssen ja wirklich echt abgefuckte Partytypen sein. Und du hattest im Vorgespräch das Wort emotional unreif erwähnt. Magst du das mal kurz ausführen?
Konfliktbewältigung. Wenn man das Konfliktbewältigung so nennen kann, also zum Beispiel in der Küche gibt es ja den ersten Konflikt zum Thema Aufwaschen. Und es endet ja darin, dass die beiden sich gegenseitig anfauchen, aber das Thema wird nicht aufgelöst. Also Deacon tut dann abwaschen, ja. Aber am Ende wird der Konflikt nicht aufgelöst. Es wird dann halt einfach weitergemacht wie bisher. Und im Laufe des Films tut Deacon ja diese Aufgaben wieder an seine Vertraute auslagern, dass sie auch noch den Aufwasch macht. Und dass sie die Wäsche zur Wäscherei bringt und die Blutflecken rauszumachen. Sie kümmert sich darum, dass die Hemden gewaschen und gebügelt werden. Sachen werden halt einfach ausgelagert und Konfliktbewältigung findet da eigentlich nicht statt. Also es wird nicht wirklich drüber gesprochen. Es wird halt einfach weitergemacht. Und dadurch entstehen halt immer wieder so unangenehme Situationen. Na? Es ist halt, es wirkt ein bisschen so, als wären die Charaktere halt jeweils bei sich so stecken geblieben und es wäre kein starker Anlass da gewesen, das zu ändern. Was aber vielleicht auch gut ist, weil als der Charakter Stu mit reinkommt, also Stu, der IT-Mensch, bauen die zudem ja eine richtige Beziehung auf. Also alle bauen zu ihm eine tiefere Beziehung auf und haben ihn halt einfach gern und haben auch miteinander abgesprochen, dass sie ihn nicht beißen werden, weil sie ihn gern haben. Und da kommt halt ein gesünderes Männerbild rein, um das mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, da wollte ich tatsächlich mit dir schon mal drüber sprechen,
Ja.
über genau dieses Thema, weil die haben ja ihre sogenannten Diener, haben die ja, das sind ja Menschen, die so halb hypnotisieren, damit die, naja, die Drecksarbeit halt einfach machen. Und jetzt kommt dieser Stu, der in seiner ganzen Art so, der ist so zurückhaltend, der ist ruhig, der ist introvertiert, wäre das perfekte Opfer. Und nur weil Nick sagt, hey, der Typ ist cool, das ist mein Freund, es wäre schön, ihn zu beißen, nehmen die sich die Geduld, sich mit ihm auseinanderzusetzen und akzeptieren ihn dann als das, was er ist.
Ja.
Und da ist natürlich die Frage, das ist ja nur eine kurze Zeit des Kennenlernens, aber die anderen, die Menschen, mit denen haben die ja auch irgendwie Kontakt, aber teilweise über Jahre. Und da können die darüber hinwegsehen. Und das ist natürlich die Frage, was ist an dem Stu so besonders, was, ne, an anderen Menschen eben halt nicht ist? Und warum ist man da nicht schon früh auf die Idee gekommen, mit Menschen da eben halt so zu bonden, dass es das ein Mehrwert sein könnte in diesem Film?
Ja. Naja, also mal abgesehen von der Ebene, auf den die den treffen, also Stu hilft ja ganz viel dabei, die auch in die Jetzt-Welt reinzuholen. Also richtet den Computer ein, zeigt denen das Internet, zeigt denen die erste Kamera, mit der sie schnell Aufnahmen machen können. Der holt die ja so ab in die Jetztzeiten, das bringt denen ja auch ganz viel. Und der Viago zum Beispiel hat sich ja auch in Menschenfrau verliebt, also hatte eine Beziehung zu ihr und ist ja auch deswegen nach Neuseeland gekommen. Also gab es da durchaus schon Momente, wo das stattgefunden hat. Das wird jetzt hier natürlich nicht näher beleuchtet, ne? Aber ich glaube, der Stu einfach dadurch, dass er Alltagsprobleme auflösen kann, also ne, Umgang mit Computer, die neue Welt im Internet, und halt einfach nur die Art und Weise, er ist einfach da und hört auch einfach zu. Er redet ja auch ganz wenig. Das bringt so eine liebevolle Note rein für diese Chaostruppe und ist so ein geerdeter Pol. Und das bringt das Ganze irgendwie mehr ins Gleichgewicht.
Ich sehe es halt genauso. Für mich ist tatsächlich, und ich würde man bestimmt schon rausgehört haben, so für mich ist so der Finger in der Wunde ist eben halt einfach nur die Ausgangssituation dieser WG, dass
Ja.
die in den letzten Jahren halt einfach, die müssen sich ja mehrere hundert Jahre haben einfach wirklich nur komplett gehen lassen und alles ausgeblendet haben. Aber die scheuen sich ja nicht davor, in irgendwelche Clubs oder irgendwas zu gehen. Also die müssen ja mitbekommen haben, dass sich ja Dinge wirklich verändert haben.
Ja.
Und das verstehe ich nicht so ganz. Ist nicht so schlimm, weil der Film ist kurzweilig genug, dass ich jetzt drüber nachdenken kann. Aber jetzt in der Vorbereitung für den Podcast drängte sich das eben halt auf,
Ja,
weswegen ich
ja.
das natürlich auch sehr begrüßt habe, dass Stu natürlich halt auch da ist. Und ja, der tatsächlich dann selber dann irgendwann zum Werwolf wird. Und das ist auch so ein Ding, das wird immer im Film nebenbei erwähnt, dass
Ja.
es ja noch andere magische Wesen gibt.
Ja.
Zuerst im Park. Der Zusammenstoß mit den Werwölfen. Jetzt muss ich gleich mal fragen. Ich kann mich dunkel entsinnen, dass du das damals recht abgefeiert hast. Wie ging's dir denn jetzt bei der Wiedersichtung nochmal mit der Szene mit den Werwölfen im Park?
Unglaublich toll. Unglaublich toll. Schon die Idee, dass eine Männergruppe nachts unterwegs ist, dass es so völlig selbstverständlich ist, dass da auch Werwölfe unterwegs sind. Aber klar, wenn es Vampire gibt, warum sollte es auch nicht Werwölfe geben? Und wie die sich gegenseitig dissen, also vollkommen grundlos auch. Und wie der Anführer des Packs oder des Rudels halt immer wieder versucht, ich atme bis 10, ich komme runter, ich atme bis 10, ich komme runter. Also versucht so diese typischen toxischen Verhaltensweisen abzulegen, nicht sofort wütend werden, nicht sofort ausrasten. Hey, ich komme runter, ich atme runter. Und auch in einer anderen Szene, wo die kurz vor einer Verwandlung stehen und sich an Bäume ketten möchten. Und er als einziger mit einer ausgeleierten Jogginghose dasteht und dann seine Rudelmitglieder darüber belehrt, warum hast du denn jetzt die gute Jeans an? Die gute Jeans dehnt sich nicht, bitte wird zerreißen, dann musst du dir wieder neue Klamotten kaufen. Denk dran, Leute, die Jogginghose dehnt sich mit. Und er hat ja auch irgendwie recht. Und das ist aber, also so unglaublich pragmatisch und auch absolut nachvollziehbar. Es ist nur in dem Rahmen halt auch völlig absurd. Und ich finde es aber schön, wie das dort verpackt wurde, wie er versucht, da die Rudelmitglieder runterzubekommen und zu beruhigen. Und ja, wir sind keine streitlustigen Hunde, wir sind Werwölfe. Genau. Also feiere
Ich
ich
finde es
nach wie
cool.
vor sehr.
Ich finde es auch cool, dass diese Rampe halt auch dieses mit den Hosen ja dann später ja dann halt nochmal aufgegriffen wird, wenn Stu ja dann gebissen worden ist und erzählt, wie er aufgewacht ist und wie dann diese verpixelten Männerhüften zu sehen sind und nur eine eben halt nicht, weil der eben halt die Jogginghose anhatte.
Wie sie es geframed haben, nachgestellte Szene.
Ja, super,
So
super.
richtig schlecht. Wie bei so Reality-Shows. Und dann stehen da diese Männer. Es hat überhaupt nichts Verstörendes, wenn da diese fünf Männer und vier davon sind nackt da stehen und uns du da aufwacht und mit einem Lächeln hochguckt. sehr gute Szene, ja. Entschuldigung.
Apropos, gar kein Ding, apropos gute Szene, was ist denn so für dich so Lieblingsszenen so im Film? Hast du da so eins, zwei, drei Szenen, wo du sagst, so, das sind so der Film in a nutshell?
Ich fand eine ganz süße Szene, wo Stu den Computer eingerichtet hatte und die zu dritt mit ihm zusammen an dem Rechner stehen und beziehungsweise er sitzt und einer sagt, kannst du einen Sonnenaufgang aufmachen? Also ein Video aus dem Internet von einem Sonnenaufgang und dann stehen alle drei drumherum und das ist schön. Das fand ich irgendwie nachvollziehbar und schön. Was ich schön überzogen fand und was auch zu dem Charakter Viago, ich mag Viago sehr gerne, passend fand, er versucht da seinem Opfer, also dieser Frau, die er da zu sich geholt hat, noch einen schönen letzten Abend zu machen und begründet das auch ganz, ganz lieb. Also er denkt das ja auch alles ganz lieb und er denkt ja auch, dass er da was Gutes tut und spielt ihr da Musik vor und es findet aber auch kein wirklicher Dialog statt und sie erzählt so von ihren ganzen Zukunftsplänen und man merkt schon an seinem Gesicht, wie das so ein bisschen, wie er schon gar nicht mehr richtig zuhört und während sie erzählt, fängt er ja an, überall so richtig olle, hässliche, bunte Handtücher auszulegen und Zeitung. Und sie versucht sich mit ihm aber zu unterhalten und ist etwas irritiert, redet aber weiter. Und ja, wie er da am Ende dasteht im Flur, mit komplett zugesudelt, weil er wieder falsch zugebissen hat, mit der Küchenrolle in der Hand. Als ob die Küchenrolle,
Yes,
diese
yes.
verlorene kleine Küchenrolle, ja. Das fand ich eine bezeichnende Szene und auch eine Szene, wo er dann mit der, ich glaube, fast 90-jährigen Katrin zusammen ist und er dann halt neckisch sagt, sollen die anderen mich ruhig Knospenpflücker nennen? Dann bin ich halt mit einer Frau zusammen, die jünger ist als ich oder wo ich dreimal oder viermal so alt bin wie sie. Das stört mich nicht. Hauptsache, wir sind zusammen. Und diese alte Lady da ihr Schnapsglas mit Blut drinne schwenkt und sagt, oh, es macht mir nichts aus, Vampir zu sein. Ganz hervorragend. Also toll umgesetzt. Und Dinge, die man so aus dem Alltag kennt oder hört, nochmal ein völlig anderes Setting gesetzt. Richtig gut. Ja. Ja.
Mein Lieblingspaar so im Film ist eigentlich ab dem Moment, wo diese Jungfrauenparty komplett kippt und infolgedessen Nick zum Vampir wird und dann sich sozusagen neue WG-Konstellationen ergibt
Ja.
und die dann halt nachts unterwegs sind und ganz viel Zeug passiert.
Ja.
Und
Ja.
das finde ich insgesamt so super witzig und gipfelt dann, wie ich finde, in einer der witzigsten Szenen, die mich komplett unvorbereitet erwischt hat. Denn der Nick, der posaunt ja überall raus, dass es Vampire sind,
Ja.
trifft tatsächlich so einen Vampirjäger, wo
Ja.
er nach dachte am Anfang, das ist Quatsch, ist aber tatsächlich einer gewesen, der kommt dann nach Hause und tötet dann dabei Peter, also Petyr.
Peter.
Wird ja, Peter, aber wird ja eben halt so mit diesem Y auch hingeschrieben. Ich finde das auch schön, schon die Schreibweise von Peter. Auf jeden Fall, der stirbt. Und jetzt sagt dann die restliche WG, okay, wir müssen jetzt hier eine Intervention einführen und
Ja.
machen dieses Gericht und richten dann über ihn. Und er wird erstmal auf unbestimmte Zeit aus dieser WG verbannt, wobei da noch nicht mal klar ist, was denn jetzt eigentlich unbestimmt bedeutet. Ja. Also da gibt es noch eine Diskussion, die ist witzig. Und dann hat man sich darauf verständigt, dass zum Schluss noch die Prozession der Schande eben halt auch noch über ihn ausgeführt werden muss. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, okay, was kommt denn jetzt? Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und dann sind die Schnitt, dann sind die draußen und sagen einfach nur Schande und laufen um ihn drum rum. Und ich dachte, mir ist so abgeholt, weil es so blöd ist. Das ist so eine richtig schöne, blöde Szene.
Ja, ja.
Und ich hatte tatsächlich sehr viel Spaß. Das war so mein Lieblingspart so mit im Film.
Also ich war auch einer der Szenen, wo ich gegrölt habe vor Lachen, weil ich dachte auch, um Gottes Willen, was kommt jetzt? Und dann stehen die da im Garten und sie laufen um ihn im Kreis herum mit dem Finger auf ihn. Schande, Schande. Und Nick steht einfach nur da und okay. Aber es passt halt auch wieder auf die Charaktere, die so stecken geblieben sind in ihrer Zeit. Ich meine, ne, vor 200 Jahren auf dem Marktplatz, Leute laufen im Kreis und rufen Schande, wäre vielleicht noch mal was anderes gewesen als halt in der Jetztzeit. fand ich sehr passend. Auch bei der Nacht, wo die ausgegangen sind, da habe ich furchtbar lachen müssen, wo der Konflikt zwischen Deacon und Nick sich hochspitzt und es gibt eine Prügelei zwischen den beiden. Und die verwandeln sich beide in Fledermäuse und bekriegen sich in der Luft und wie dann von unten gebrüllt, ja, Fledermauskampf, und die Kamera schwingt hoch und die Fledermäuse flattern umeinander rum. Ich habe so gegrölt, weil das war wahrscheinlich der unspektakulärste Kampf, den ich jemals gesehen habe. Und
Definitiv.
Sehr gute Szene, ja.
Ich war auch tatsächlich sehr überrascht. Ich fand das sehr cool, dass wenn das alles so ein bisschen so gritty und man das in diesem Dunkeln eigentlich so sehen kann, dass natürlich dann die Effekte dann halt auch jetzt nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ja. Also dass du jetzt sagen könntest, die total billig wären, sondern du nimmst das jetzt irgendwie so wahr, alles klar, das scheint, weil das mal so angedeutet ist, das müssen keine auf Hochglanz getrimmten Effekte sein. Mhm. Ich finde das tatsächlich ziemlich cool. Das passt ziemlich cool mit dazu. Auch die ganzen Bluteffekte und so. Was ich auch toll fand, wenn die dann einfach mal so sich so anfauchen und dann in die Luft halt fliegen.
Ja.
Auch das fand ich halt immer schöne Momente im Film. Also auf so vielen kleinen Ebenen, da hat er mich da jedes Mal komplett abgeholt. Und das Format halt einfach dieses dokumentarische, fragmentarische, zusammengetragene, dass du da auch mal ein paar Auslassungen noch mit drin hast. Auch das sorgt halt dafür, dass auch dieser Humorlevel und dieses Pacing vom Film ganz gut laufen.
Ja. Yeah.
Und ich habe da tatsächlich weniger, ich sag mal so, Lowlights. Wo der Film, und ich dachte ja eigentlich, darauf läuft es ja hinaus, und das ist der große Climax.
Ja, dieser Vampirball.
Den fand ich tatsächlich gar nicht so witzig. Da steckte eigentlich so viel Potenzial drin, ein Gag-Feuerwerk abzubringen und noch mehr Unterschiede herauszuarbeiten. Das nutzt der Film da gar nicht aus. Wollte ich, bevor ich da jetzt reingehe, dich fragen, wie fandest du denn eigentlich diesen Ball?
Also ich fand die Vorbereitung zum Ball, die ist ja eigentlich die ganze Zeit passiert. Man hat es aber erst gemerkt, als die Einladung ins Haus geflattert ist. Vladislav redet ja mehrfach vom Biest. Ich habe dort mit dem Biest gekämpft, ich habe da mit dem Biest gekämpft und man kriegt dann immer dieses Bild rein von dieser mittelalterlichen Monstrosität, die da eingespielt wird. Und man sieht aber nicht, was das Biest ist, man sieht immer nur diesen Holzschnitt davon. Und als dann der Ehrengast vorgelesen wird, rastet der Vladislav erstmal aus. Und die sagen ja, das Biest ist der Ehrengast, und dann kommt erstmal raus an der Stelle, dass der Ehrengast eine Ex-Frau von ihm ist. Mhm. Wo ich erstmal hart lachen musste, weswegen ich die Vorbereitung eigentlich sehr gut fand für den Ball. Und was mich bei dem Ball total abgeholt hat, war die Tatsache, dass es halt ein 0815 Ballsaal gewesen ist, sogar relativ klein, mit schlechter Beleuchtung. So eine typische, weiß ich nicht, erinnert mich so ein bisschen an Ferienlager-Diskothek vom Charme her und auch die schlechten Mikrofone und die schlechten Kostüme. Das hat mich sehr abgeholt, weil man rechnet irgendwie damit, weil man so ein bisschen verwöhnt ist von anderen Vampirfilmen. Das wird jetzt total magisch und total abgefahren. Aber das war es nicht. Das sind einfach sehr normale Leute, die alle sehr durchschnittlich aussehen und halt einfach Masken tragen. Und da ist jetzt nichts überirdisch, ästhetisch Schönes dabei. Das sind halt einfach ganz normale Leute halt, die Vampire sind und Untote. Das hat mich tatsächlich sehr abgeholt und wo dann dieser Streit ausbricht zwischen dem Biest und Wladislav und dem neuen Partner vom Biest, fand ich einfach sehr schön, dass du derjenige war, der die Situation aufgelöst hat. Ich sag's jetzt mal so, ohne zu spoilern. Der ihm einfach nur geholfen hat. Und deswegen fand ich die Szene eigentlich sehr schön. Also ich habe da, wenn ein großes Spektakel gekommen wäre, wäre es, glaube ich, zu sehr typischer Vampirfilm gewesen. Und so hat mich das sehr abgeholt, weil das alles unterdurchschnittlich normal gewesen ist auf dieser Party.
Das stimmt. Ja, ich hab wirklich gedacht, so jetzt kommt der große Climax. Der kommt da ja aber tatsächlich gar nicht. Das Einzige war wirklich so auch wieder hier eine riesengroße Rampe zum Biest aufgebaut und dann siehst du dann halt, das ist die Ex-Frau.
Ja.
Das ist natürlich auch ein Witz, der ist auch natürlich trotzdem aus der Zeit gefallen und trotzdem funktioniert, weil diese Rampe so hochgebaut worden ist.
Ja.
Gerade wenn du immer diese Skizzen da eingeblendet siehst, diese Kupferstiche und sowas alles. Und du siehst dann angedeutet, wie dieses Biest aussehen muss und dann ja, siehst du eben halt sie und
Siehst du,
wird bewusst.
ja. Auch das
Genau.
Kostüm von ihr, das war ideal gemacht, weil es ist halt nichts überirdisch Schönes oder hart Ästhetisches wie in einigen Vampirfilmen, sondern es ist halt einfach nur eine Frau, die auch um der Ecke an der Kasse arbeiten könnte und die halt einfach ein Korsett anhat und eine sehr aufwendige Frisur. That's it. Das hat mich tatsächlich sehr abgeholt, ja. Und auch, dass das Kamerateam dort benannt wurde. Also, das Kamerateam wird ja auch benannt. Wieso sind Kameras hier? Das ist eine geheime Veranstaltung. Oder warum habt ihr einen Menschen hierher gebracht?
Da hätte ich tatsächlich gedacht, dass da tatsächlich mehr dramatische Möglichkeiten daraus geschöpft
Ah,
worden
ja.
wären. Ne? Also da hätte man wirklich mehr machen können. So. Hatte aber nicht und hat trotzdem irgendwie, ich finde, einen coolen Schluss gefunden, vor allem einen sehr versöhnlichen Schluss,
Ja,
dass dann
ja.
sozusagen Stu dann halt mit seiner Werwolfgang ankommt und dann mit in die Vampir-Grotte mit reinkommt. Das finde ich ganz cool. Dann ist es dann auch offen.
Ja.
Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Da finde ich, der Film ist so, der eckt wenig an, wie ich finde. Es gibt so ein paar kleine verbale Spitzen. Du hattest im Vorgespräch schon eine Szene erwähnt mit den zwei Kids.
Ja, also man sollte den Film vielleicht mehr als einmal gucken, weil man ist manchmal mit Lachen beschäftigt wegen irgendeiner Szene und kriegt dann den nächsten Gag im nächsten Moment gar nicht mit, der so im Hintergrund so nebenbei läuft. Die laufen durch Wellington, weil sie gerade auf Clubsuche sind. Auch so ein alltägliches Problem, da würde ich ganz später nochmal drauf eingehen. Und treffen verschiedene Vampire, sagen sich kurz Hallo und treffen unter anderem auch zwei Schulmädchen, die offensichtlich Schulmädchen sind, aber halt Vampire. Und während Viago sagt, na ja, wenn du gebissen worden bist, dann bleibst du halt für deine restliche Zeit so und siehst dann halt so aus. Und die Mädchen sagen dann aber halt noch so im Hintergrund, während die Kameras schon weitergehen, ja, wir treffen dann später noch einen Pädophilen und essen den. Und ich habe das erst beim zweiten Mal gucken gecheckt, was da eigentlich gesagt wurde. Und da ist mir dann mal ganz kurz das Lachen im Hals stecken geblieben, weil es ist schon ein hartes Thema. Und ja, also man sieht dann auch später, wie sie da jemanden treffen und auseinandernehmen. Es gibt schon ein paar Spitzen, die sind, ja, ne? Deacon zum Beispiel erzählt ja auch von seiner Zeit bei den Nazis. Das ist schon harter Tobak. Ist schon harter Tobak. Aber die haben ja wirklich da auch versucht, ja, versucht. Es ist teilweise schon ganz schön drüber. Und es ist aber irgendwie immer in dem Rahmen, dass es immer noch so im Lächerlichen ist, dass man es noch irgendwie wegstecken
Ja,
kann.
dann nutzt das jetzt nicht schamlos aus, sondern das ist halt alles sehr grotesk.
Ja.
Und dadurch funktioniert das natürlich halt auch, wenn du überlegst, die sind halt 800 Jahre alt teilweise oder der andere 8000 Jahre, ne? Da kann schon einiges passieren, ne? Da gibt es sozusagen ganz andere Lebenslaufabweichungen
Ja.
zu, ja.
Ja.
Also ich finde das durchaus legitim.
Ich habe da auch den.
Was meintest du jetzt eigentlich mit, ja?
Ach so, Entschuldigung, nur ein ganz kurzer Auswurf noch. wo Deacon halt von seiner Nazi-Zeit erzählt. Da werden ja auch so ganz alte, schlecht gemachte Schwarz-Weiß-Filmchen eingespielt mit so Vampir-Nazis, die er da mit produziert hat. Und ich dachte, die greifen da wahrscheinlich wieder so eine Verschwörungstheorie auf, wie ne, Nazis auf der dunklen Seite des Mondes. Und deswegen dachte ich so, ja, das trifft so ein bisschen, ich glaube, war das Iron Sky oder sowas, wo wo so Sachen aufgegriffen wurden. Und ich dachte so, vielleicht konnten die sich das auch nicht verkneifen, das da noch mit reinzunehmen.
Also da ranken sich natürlich wahnsinnig viele Mysterien. Also gerade, ne, das sagt das Iron Sky, diese sogenannte Viril-Gesellschaft, das, was ich dann noch, Thule-Gesellschaft, und da gab es ja ganz schön viele Mythen und Mysterien. Das hatte ja Spielberg ja damals ja auch schon mit Indiana Jones auch schon so mit eingebaut, ne, dass die
stimmt.
Dass Adolf Hitler vom Okkulten eben halt so besessen wäre und all so eine Sache.
Ja, ja.
Und ich glaube, gerade wenn du nicht in Deutschland aufgewachsen bist und anders mit dem Thema sozialisiert bist, ist das Ganze schon viel mythischer aufgeladen. Wahrscheinlich auch aus der Perspektive, aus der Ferne heraus betrachtet.
Ja, ja. Um nochmal zu der Humorsäule zurückzukommen, was den Film auch so authentisch macht oder so nachvollziehbar sind, so die Alltagsprobleme, mit denen die sich rumkämpfen. Also, ne, wir hatten ja das Thema WG-Leben, aber auch das Thema, sie müssen ja reingebeten werden, wenn sie in Clubs möchten. Und die werden ja in allen möglichen Clubs abgewiesen. Also sie müssen ja ausdrücklich gebeten werden, reinzukommen. Und am Ende versacken die dann in diesem Club, in dem literally nichts los ist. Und wie Iago erzählt er ganz fröhlich, ja, das ist hier der heiße Club für Vampire. Und du siehst halt in den Club und denkst dir, ja, es ist erstens keiner da und zweitens, es ist ein ziemlich lahmer Club. Das ist ja, ja, also da können die rein, aber ansonsten in den anderen Clubs, sie müssen halt ausdrücklich reingebeten werden und das passiert halt nicht. Das ist so ein Problem, und was ich auch schön eingefangen fand, nach dieser Modenschau zum Ausgehen, wo sie dann ihre Outfits haben zum Ausgehen, wie die dann im Bus sitzen. Wie sie zu dritt nebeneinander in dem Bus sitzen, weil keiner von denen kann Auto fahren, offensichtlich, und fahren dann in die Stadt mit dem Bus. Ich meine, die können fliegen, aber sie tun es halt nicht, sie fahren halt mit dem Bus. aber auch, dass sie zum Beispiel nichts essen können. Darauf wird ja im späteren Verlauf nochmal drauf eingegangen, als Nick versucht, eine Pommes zu essen, eine einzelne Pommes. Da habe ich übrigens auch ganz schön lachen müssen. Und er dann sagt, ja, ich kann nie wieder Pommes essen, das war mein Lieblingsessen, und unglaublich geknickt ist. Und so diese Probleme, die da halt auch mit auftauchen. Ja, ich kann nie wieder bei Tageslicht rausgehen, ich kann nichts essen. Ich muss überall reingebeten werden, ich kann mein Spiegelbild nicht sehen. Das haben die dort schön eingebaut, auf jeden Fall.
Um vielleicht nochmal zurückzukommen zu diesen Säulen, so auch vom Humor. Ich finde noch so eine ganz wichtige Säule, weil das ist so der Kit für den Film, finde ich, ist so ein bisschen die Musik. Wir haben hier ganz viel so Balkan-Folklore mit drin, was automatisch so was Beschwingtes, fast schon Witziges gibt, um dieses ganze groteske Setting miteinander zu verbinden. Dazu gibt es natürlich noch den einen oder anderen coolen Song, auch noch ein bisschen Klassik. Musik ist hier die Band Plan 9 verantwortlich. Die haben sich tatsächlich auch nach dem Film Plan 9 from Outer Space benannt. Das ist so eine Progressive Rock Psychedelic Band, die hier die Musik mitgemacht hat. Wie fandest du denn eigentlich die Musik so mit als, fandest du das, ist es ein zusätzlicher Verstärker für diesen Humor vom Film, oder sagst du eher so, nee?
Absolut. Also die Musik ist in den einzelnen Szenen sehr gut ausgewählt, weil sie entweder im harten Kontrast zur Szene steht oder halt in der Absurdität nochmal einen oben drauf setzt. Das definitiv. Also die Musik spielt eine Rolle. Es lohnt sich auch, den Soundtrack sich einfach mal so anzuhören. Macht auf jeden Fall Spaß. Macht auf jeden Fall Spaß. Hat was Beschwingtes. Also vielleicht für die Zuhörer, die jetzt die Serie noch nicht kennen oder den Film noch nicht gesehen haben, in der Serie gibt es einen Titelsong, mit dem das Intro immer losgeht. Der ist von Norma Tenega. Und der heißt You're Dead. Und der läuft auch in dem Film, läuft auch in der Serie als Titelsong. Und der frisst sich ins Gehirn. Das lohnt sich, den zu hören. Mhm. Mag ich persönlich sehr gerne. Passt doch einfach hervorragend auf das Thema.
Wie sieht's bei dir aus? Hast du noch was auf deiner Liste an Themen, die du noch besprechen möchtest?
Tatsächlich würde ich noch mal ganz kurz auf den Stu eingehen wollen,
Ja.
weil es ist ja schon eine krasse Leistung von den einzelnen Schauspielern beziehungsweise Produzenten mit diesem Improv, was sie da geleistet haben. Als Randnotiz finde ich es halt noch interessant, dazu zu sagen, der Stu, also der IT-Guy Stu, ist tatsächlich im wirklichen Leben auch der IT-Guy Stu gewesen in einer WG mit einem der Produzenten. Ich denke, das war Jermaine Clement, aber ich müsste es nochmal nachlesen. Und der ist kein Schauspieler, der ist da quasi einfach irgendwie reingeraten. Der war halt einfach irgendwie immer mit da und hat immer mit ausgeholfen, was er im Endeffekt im Film dann auch irgendwie getan hat. Und der ist eigentlich kein Schauspieler. Er ist literally ein IT-Guy, also Stuart Rutherford. Und es gibt ein ganz tolles Interview auf YouTube, sollte man sich mal angeschaut haben, wo er auch von diesen Prozessen erzählt, wie es dazu gekommen ist und wie dieser Cast sich zusammengefunden hat in dem jeweiligen Zimmer, wo gedreht wurde. Und dann einmal ohne die Kameraleute die Szene durchgegangen wurde, bis was gemeinsamer Konsens gefunden wurde. Und dann wurde erst die Crew wieder reingeholt. Und es ist auf jeden Fall eine ganz andere Herangehensweise. Und ich finde es umso cooler, wie da dieser Stu als ruhige Komponente da die Erdung in den Film mit reinbringt. Und ja, finde ich einfach total abgefahren. Er ist da durch Zufall reingeraten und hat einen verdammt guten Job gemacht.
Also mich hat er auch total abgeholt und hättest du das nicht gesagt, ich wäre niemals auf die Idee gekommen, dass das kein Schauspieler ist, weil ich fand, er hat das so authentisch gemacht, aber wahrscheinlich ist es auch genau das halt, das Authentische.
Also
Und ich das halt
er hat
erwarte.
einen Nachmittagskurs besucht. Als klar war, dass er da mit partizipiert, hat er einen Kurs belegt. Für einen Tag. Um so wenigstens die Grundsachen machen zu können. Und ich finde, er macht das hervorragend. Er macht einen sehr, sehr guten Job.
Apropos Stu wird im Deutschen gesprochen von Alexander Döring. Alexander Döring ist ja ein ganz bekannter Schauspieler beziehungsweise Synchronschauspieler, also Synchronsprecher. Und das bringt mich zu einem wichtigen Thema, nämlich die deutsche
Oh,
Synchronisation.
ja.
Wir haben es ja schon gesagt, wir beide haben den ja jetzt zum Großteil auf Deutsch gesehen. Also ich habe immer hin und her gewechselt, aber muss wirklich sagen, ich finde alle, die hier beteiligt waren, inklusive der Synchronregie, also das ist ganz fantastisch synchronisiert, das ist so nuanciert. Ich finde, die haben das mit den Dialekten ganz toll gemacht. Na klar, Tommy Morgenstern und David Nathan, du hörst die natürlich halt raus, aber ich finde das halt cool, dass die da trotzdem irgendwo was Neues mit reinbringt, dass ich die mit den Rollen dann doch verbinden kann, dass die so eine eigene Nuance gefunden haben und auch das Original auch aufgreifen. Ich finde natürlich, ist ja klar, dass beim Viago, dass dieses Wienerische natürlich noch ein bisschen besser rauskommt, das ist klar. Es ist alles ganz toll gemacht. Also hier an der Stelle, wer noch kurz überlegt, welche Version sich anschaut, ich finde beide Versionen sind durchaus zu empfehlen.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Super guter Job bei der deutschen Synchro, absolut. Wer sich den Film dann angeschaut hat, die Serie dazu ist wärmstens zu empfehlen. Sollte man sich vielleicht nicht mit Kindern im Raum angucken, aber ist auf jeden Fall kurzweilig, macht Spaß, ist noch mal einen Zacken drüber zu dem Film, aber greift die gleichen humoristischen Themen auf, also Bewältigung des Alltags und ähnliche Schwierigkeiten mit dem WG-Leben von Vampiren. Und ich möchte auch empfehlen die Serie Our Flag Means Death von Taika Waititi und Rhys Dyer ist, glaube ich, der Name. Das ist im wahren Leben ein guter Freund von Taika Waititi. Und die Serie ist auch unglaublich kurzweilig, macht unglaublich viel Spaß. Und der Reese macht einen unglaublich guten Job als männliche Hauptbesetzung. Er spielt da den Steed Bonnet und Taika Waititi spielt den Piraten Blackbeard. Und ist erstaunlich an den wenigen vorhandenen historischen Fakten entlang erzählt. Ich dachte erst, das wäre alles völlig überzogen und das hat nichts mit den historischen Fakten zu tun, aber die wenigen Fakten, die es gibt, sind tatsächlich hier auch mit umgesetzt worden, was das Ganze noch ein bisschen abstruser macht. Macht auf jeden Fall Spaß, lohnt sich. Ja, wundervoller Kurzweil mit einem schönen Blick für Details.
Du wolltest noch was zu Taika Waititi im Allgemeinen noch sagen?
Also die moderneren Sachen. Also jetzt zum Beispiel die Verfilmung von Thor, die er gemacht hatte, das ist jetzt nicht so mein Ding. Also jetzt so Marvel-Universum. Aber ich glaube, der Taika Waititi, der hat ja auch Jojo Rabbit gemacht gehabt. Er hat eine tolle Art zu erzählen, einen richtig, richtig tollen Humor und auch so, es fehlt ihm trotzdem nicht an Tiefe. Also es ist trotzdem eine emotionale Tiefe bei seinen Charakteren und auch die, die er selber spielt, da. Das finde ich ganz toll. Also als Regisseur, als Produzent und auch als Schauspieler finde ich das eine ganz tolle Persönlichkeit und lohnt sich. Lohnt sich, sich da Filme anzugucken von ihm, ja.
Sehr schön. Ich habe tatsächlich wenig Berührungspunkte mit Taika Waititi. Ich wollte eigentlich Jojo Rabbit schon immer sehen. Der steht da eben halt immer noch auf diesen To-Do-Stapel. Ja, Marvel ist nicht mein Ding. Und jetzt lief letztens im Kino ja Next Goal Wins. Und da hatte mich unser lieber Freund Udo stark davon abgehalten, es zu tun, da reinzugehen. Er hat sich furchtbar geärgert über diesen Film. Ich müsste mir schon selber noch ein Bild machen davon, aber ich wollte halt nicht ins Kino gehen. Ich wollte das dann vielleicht auf VOD dann nachholen. Okay, Leo, ich glaube, wir haben's.
Ja.
Dann hau doch mal dein Fazit raus.
Fünf Zimmer Küche Sarg ist ein Film, den man mal gesehen haben sollte. Man kann herzhaft dazu lachen, man kann ihn sich mehrfach anschauen, beim jeden Mal angucken, fallen einem immer wieder Kleinigkeiten auf, auch im Hintergrund oder Dinge, die gesagt werden, die man beim ersten Lachflash schon gar nicht mehr mitbekommen hat. Es lohnt sich, den mehrfach zu sehen. Es macht einfach Spaß und gerade wenn man so Fantasy-Filme oder Vampir-Filme mag, das Thema an sich, ist es schön, das mal zu sehen, wie das alles so richtig schön aufs Korn genommen wird und in die reale Welt geschubst wird. Ja, lohnt sich, den zu schauen.
Auf jeden Fall, da kann ich gleich einhaken. Ich finde tatsächlich, ein Film ist gerade in Anbetracht unserer doch recht sehr turbulenten Zeit eigentlich so wie so ein ganz kleines Trostpflaster, wo ich mal ganz kurz wirklich rauskomme, weil der Film dir nicht wirklich viel Möglichkeit gibt, jetzt an andere Dinge zu denken, sondern der nimmt dich halt mit und erzählt kurzweilig, etappenhaft einfach diese krude, skurrile, morbide und wirklich urkomische Geschichte, die wahnsinnig viel Spaß macht,
ja.
Der aber trotzdem auch genügend Platz lässt, auch für Sozial- und Gesellschaftskritik. Also gerade wenn es dann um den Gender Care Gap geht oder Gender Pay Gap geht und so Sachen halt. Ich finde es das cool, dass das auf jeden Fall an drin ist im Film.
Ja.
Kleine Randnotiz. Und trotzdem bleibt alles in diesem Kosmos. Es wahnsinnig unaufgeregt, macht wirklich wahnsinnig viel Spaß und das ist halt einfach schön luftig, leichte Unterhaltung. Und wenn man eben halt ab und zu mal noch ein bisschen derben Humor mag, vielleicht nicht ganz so krass, aber es ist schon teilweise morbide. Ich habe da wirklich meinen Spaß dran gehabt an wirklich diesem luftig leichten Film und kann wirklich nur sagen, schön, dass wir uns auf den geeinigt haben. Der tat gestern richtig gut, nachdem ich mir Disneys Der König der Löwen anschauen musste.
Du meine Güte.
Und danach war das, naja, das ist aber eine Geschichte, die ein andermal erzählt. So. Genau, auf jeden Fall war das tatsächlich ein schönes Kontrastprogramm gestern und hat mir gut getan.
Schön.
Und, ja, da kann ich auch nur sagen, danke Leo, dass du mitgebracht hast und danke für das Gespräch.
Ich danke dir fürs mit reinnehmen. Schön, dass wir jetzt drüber sprechen konnten. Ja, sollten viele Menschen gesehen haben. Macht Spaß, holt einen ab. Und ja, ist auch ein kleines bisschen Realitätsflucht. Das möchte ich einräumen, ja.
Genau. Das nächste Mal, wenn wir uns hören, wo noch nicht ganz klar ist, wann das sein wird, werden wir aber hoffentlich endlich die Risk-Cutters in Angriff nehmen können.
Ja.
Da muss ich mir noch den Film nochmal besorgen, denn der ist aktuell nur beim Herrn Bezos zu erwerben. Und mal schauen, ob es da noch Alternativen dazu gibt.
Ja, das wäre schön.
Bis dahin aber.
Genau, bis dahin. Das machen wir.
Bis dahin aber, vielen Dank, dass ihr da draußen bis hierhin zugehört habt und ihr wisst, was zu tun ist. Lasst uns bitte etwas Liebe da, haut uns Kommentare raus, empfehlt uns weiter und lasst uns auch gerne mal eine Bewertung da. Ja, ich entlasse euch und dich jetzt in einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht, wie auch immer. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ahoi.
Ahoi, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.